Herzlich willkommen zu Pixeldiskurs, eurem Game Studies und Spielkultur Podcast. Unser Thema der Woche: der PS5 Launch als Quicktime Event. Wenn eine Konsole veröffentlicht wird und niemand sie hat, wurde sie dann veröffentlicht? Wir befassen uns mit den großen Fragen rund um den katastrophalen Launch der PS5. Und liebe Leute, eine kleine Überraschung direkt im Intro. Wenn ihr zu den Unglücklichen gehört, so wie ich auch, die keine PS5 bekommen haben, dann habt ihr immerhin jetzt die Gelegenheit, doch ein Spiel eurer Steam-Bibliothek hinzuzufügen. Wir haben nämlich den Key, den Steam-Key für Titan Souls hier. Titan Souls wird auf Steam wie folgt beschrieben, Zitat: "Between our world and the world beyond lie the Titan Souls, the spiritual source and sum of all living things. Now scattered amongst the ruins and guarded by the idle Titans charged with their care, a solitary hero armed with but a single arrow is once again assembling." Und wenn ihr diesen fantastischen Titel, den ich auch gespielt habe, euer eigen nennen möchtet, dann, hey, haltet Stift und Zettel bereit und schreibt mit, denn hier kommt der Steam Key für Titan Souls. C-D-6-Z-P 3-D-N-X-W H-Y-Z-6-E. Das ist eine kleine Überraschung direkt zum Beginn unserer Sendung. Außerdem sprechen wir heute über Okami HD. Wir sprechen über die Provisionssenkung im App Store und über die künstliche Verknappung von Ressourcen. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Episode 214 mit
Natascha Balduff
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag. Es ist der 22. November des Jahres 2020. Tascha und ich sind zu zweit in einem Podcast, für den wir beide nicht sonderlich viel vorbereitet haben in dieser Woche. Wir hatten einfach, also ich persönlich hatte tatsächlich, ich hatte viel zu tun mit Lehre und mit Arbeit. Und wenn ich gerade nicht gearbeitet habe, dann habe ich Webseiten von Online-Stores refreshed. Die ganze Zeit, die ganze Woche, denn ich wollte unbedingt eine PS5 haben.
Das ist traurig. Ich habe wenigstens die Ausrede, dass ich mittlerweile, also ich bin ja sowieso immer sehr beschäftigt und deswegen habe ich immer sehr wenig dabei für solche Themen wie Presseschau. Ich gehe ja normalerweise, lieber Stefan, mittlerweile dreimal die Woche zum Training. Ja. Und habe mich jetzt letzte Woche leider noch in zusätzlich eine neue Sportart verliebt, die ich jetzt vermutlich an den restlichen zwei Tagen meiner Woche machen werde. Nämlich habe ich das erste Mal Aerial Silks gemacht. Das war toll.
Ist das mit diesen Bändern, diesen dehnbaren Bändern?
Diese Schals, die von der Decke hängen, die man dann hochklettert und sich da dann irgendwie da drin einwickelt. Und das war mega toll. Mir tut alles weh, aber es war super.
Ja, das ist auch so ein krasses Full-Body-Workout, ne?
Oh ja, vor allem, also wir fingen eigentlich damit an, dass meine Trainerin, meine neue, meinte, ja, versuch doch einfach mal da hochzuklettern. Und wir dachten schon, das wird schon nichts. Aber das hat auf Anhieb geklappt tatsächlich. Und das ist aber auch wirklich ganz seltsam, wenn du so beim Klettern immer dieses Tuch um deine Füße falten musst. Und dann hängst du halt die ganze Zeit mit deinem Körpergewicht an deinen Armen. Also das merke ich jetzt richtig. Ich mache ja normalerweise auch Pole Sports. Aber da merkst du, dass du nicht so viel Belastung auf den Armen hast, wenn du kletterst, weil du halt aus den Beinen heraus kletterst und dich mit deinen Knien festhältst. Aber wenn du an so einem Tuch hältst, da ist ja nichts, wo du dich irgendwie mal ausruhen könntest. Du hängst wirklich die ganze Zeit an deinen Armen. Und das ist aber wirklich toll. Das ist so, hat so ein bisschen was von Fliegen. Das hat so was ganz Freies. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ja, und das werde ich jetzt vermutlich, also ich werde das vermutlich jeden Tag nach der Arbeit beim Sport sein. Hey!
Wow. Es ist aber auch, es scheint mir auch so zu sein, dass jetzt gerade in der Corona-Pandemie ist ja auch ein guter Zeitpunkt, um so ein bisschen neuen Hobbys und Leidenschaften auch nachzugehen oder die Hobbys und Leidenschaften auszubauen. Für mich insbesondere auch, gerade weil im Moment ja Sport ist bei mir nicht so richtig gut möglich im Moment. Also Fitnessstudios haben zu und ich mache eigentlich sehr gerne draußen Sport, aber nicht ab einer gewissen Temperatur. Dann finde ich, ich schwitze so ungern unter irgendwelcher Joggingkleidung. Ansonsten, ich gehe gerne laufen, aber im Winter ist es schwierig. Und Schwimmen mache ich eigentlich auch super gern und eigentlich so ein, zwei Mal die Woche. Aber jetzt haben die Schwimmbäder, die haben ja auch zu. Und deshalb habe ich jetzt, die neue Leidenschaft des Japanischlernens, was ich ja jetzt auch schon seit einigen Monaten mache. Mittlerweile hat noch zusätzlich mein eigentlicher Sprachkurs begonnen. Und ja, dann lerne ich jetzt halt Japanisch.
Ja, ich sollte das vielleicht dazu sagen. Also ich bin ja in einem Verein und meine Bekannte, die da, also sie wird da jetzt nach dem Lockdown Ariel Silk Kurse geben und hatte mich gefragt, ob sie denn an mir schon mal so ein bisschen was von ihren Teaching Skills ausprobieren kann. Wir waren aber zu zweit, nur zwei Haushalte alleine in einer Halle, weil das Wort Kurs hörte sich jetzt, glaube ich, ein bisschen falsch an. Also das war alles ganz, ganz Corona-konform. Es ist quasi Privatunterricht, was noch ein bisschen cooler ist.
Ja, Corona-konform. Vielleicht können wir da mal tatsächlich einsteigen, um über den Release der PlayStation 5 zu sprechen.
Oh ja.
Weil das ist so ein bisschen, ich hatte mir vorgestellt, wir haben jetzt nicht so ein richtig, so ein spezifisches Thema der Woche vorbereitet. Wie gesagt, wir hatten auch viel zu tun und das soll uns vergeben sein, in Anbetracht der Tatsache, dass wir ansonsten ja immer eine recht content-vollgepackte Sendung haben. Stattdessen habe ich jetzt gedacht, ich beklage mich einfach 90 Minuten lang darüber, dass ich keine PS5 bekommen habe. Im Grunde ist es ja die Idee gewesen eigentlich. Die Idee ist ja eigentlich nett. Ne? Die Idee seitens Sony war ja eigentlich, man macht es so, die PlayStation 5 ist jetzt, letzte Woche ist in den USA rausgekommen und in Japan und jetzt in dieser Woche am vergangenen Donnerstag in Europa. Und die Idee war, ja, also Menschenmengen eher vermeiden, dass dann da Leute irgendwie vor dem örtlichen Elektronikmarkt zelten und Schlange stehen und sich dann da reinquetschen. Das ist alles nicht so gut. Wir machen es ausschließlich online. Kann man ausschließlich online kaufen. Es ist tatsächlich auch so, ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil ich auch verzweifelt war, zugegebenermaßen, und habe bei, ich glaube, sämtlichen Elektronikmärkten zwischen Kassel und Frankfurt angerufen.
Oh.
Und habe überall gesagt so, hallo, ich hätte gerne eine PS5, bitte.
Und alle haben gesagt, hammer nett.
Die Antwort war immer dieselbe. Haben wir nicht. Führen wir nicht. Ja, es gibt ja auch Elektronikmärkte, die machen keine Spielekonsolen und auch Unterhaltungselektronik. Das wusste ich natürlich nicht, weil ich habe einfach überall angerufen. Und aber es gab tatsächlich auch Reaktionen wie hallo, ich hätte gerne eine PS5, bitte. Ja, das sieht schlecht aus, ne? Ja, das sieht richtig schlecht aus.
Oh.
So ungefähr sind diese ganzen Telefonate gelaufen, weil es gibt die tatsächlich nicht im Handel. Nur wenn man sie vorbestellt hat, gab es die Möglichkeit, sie abzuholen, wenn man sie schon in der ersten Welle damals vorbestellt hat. Ansonsten nur über die Websites der jeweiligen Stores.
Aber ich frage mich da, also ich habe das ja auch so ein bisschen verfolgt und ich meine, diese Idee, das nur online zu machen, ist ja per se gut. Aber es war ja von Anfang an absehbar, dass einfach die Webseiten jedes Händlers, der eine PS5 anbietet, innerhalb von Sekunden zusammenbricht. Das war ja absolut klar, so von Anfang an. Also die Idee war schon gut, aber so, ich habe schon erwartet, dass man dann irgendwie, man hatte ja auch lang genug Zeit, das vorzubereiten, vielleicht dafür sorgt, dass sowas nicht passiert, dass man den Traffic ein bisschen entzerrt, dass Menschen halt irgendwie nicht so ein wahnsinnig frustrierendes Erlebnis haben.
Ja, ich habe mich das tatsächlich auch gefragt und ich kann es auch aus ökonomischer Perspektive der Plattformbetreiber beziehungsweise der jeweiligen Märkte nicht ganz nachvollziehen. Ich habe auch zwei Gespräche geführt mit Märkten, die PS5 online im Angebot hatten. Und sind jetzt private Gespräche, deshalb kann ich daraus jetzt nicht wirklich zitieren, aber es hat mich definitiv verblüfft. Die haben das tatsächlich auch so bestätigt, dass deren komplette Webseite ist einfach innerhalb von Sekunden zusammengebrochen und es hat teilweise mehrere Stunden gedauert, bis sie die Sache wieder unter Kontrolle gekriegt haben. Die haben dann ja auch, das war bei einem dieser Betreiber der Fall, die hatten dann auch keinen Zugriff mehr auf ihr internes Portal, weil das zusammenhängt bei denen, ja. Also ich konnte das auch nicht so richtig nachvollziehen, weil die haben in der Zeit konnten die auch nichts anderes mehr verkaufen. Bei Amazon war es ja so, dass bei Amazon ist nur die PS5-Seite gecrashed und alles andere lief. Die waren klug, ja, und haben aber natürlich ganz andere Ressourcen als irgendwie so ein kleiner Versandhandel, sage ich mal, ein mittelständisches Unternehmen. Die haben da irgendwie so ein ISDN-Modem, was sie da irgendwie mit so einem Faxgerät verknüpft umgebaut haben zu einem Server. Und dann, ja, und dann ist es halt, es bricht das alles zusammen. Dann kannst du in dem Zeitpunkt, können die ja auch keine anderen Geschäfte abschließen. Und das hat mich schon verblüfft, dass man auch nicht gesagt hat, also man hätte sich ja koordinieren können und sagen können, okay, Amazon verkauft ab 13 Uhr. Das war am Donnerstag um 13 Uhr. Das war bekannt. Und dann geht man mit allen anderen Angeboten auch genau um 13 Uhr live, damit sich das eben verteilt auf die unterschiedlichen Plattformen. Das wäre ja so das Mindeste gewesen, was möglich gewesen wäre. Und es wären ja trotzdem alle verkauft worden. So ist es ja nicht. Stattdessen hat sich das über den Tag verteilt, haben immer wieder einzelne Online-Händler dann irgendwie die PS5 online gestellt. Dann konnte man irgendwie 3 Sekunden konnte man die kaufen.
Aber das bringt mich noch zu einem ganz anderen Ding, über das ich nachgedacht habe, nämlich die Kapazität, also die Menge. Sony muss doch einschätzen können, wie viele davon sie verkaufen. Also es kann ja sein, dass es auch durch Corona und so weiter, es wird ja wahrscheinlich in China produziert, dass es da auch diesmal Probleme gab, dass einfach nicht so viele PlayStations vorhanden waren zum Release. Aber dann muss ich doch entweder den Release schieben oder das vielleicht vorher schon ankündigen, dass man sagt, okay, wir hatten Schwierigkeiten, es gibt nur auf Vorbestellung oder so oder ähnliches. Ja. Aber das in so ein Chaos reinlaufen zu lassen. Und also ich hatte so ein bisschen auch das, mir hat sich so der Eindruck aufgedrängt, das ist auch ein Marketing-Move. Weil die PlayStation jetzt weiterhin irgendwie so, oh, dieses heiß begehrte Gut, es gibt nicht genug und keine Ahnung, wenn die ja das nächste Mal freigeschalten wird, wird es ja genau wieder so enden. Und dass man sie quasi so ein bisschen zu so einem mythenumwobenen Ding aufhypt, dadurch, dass man eben nicht genug Stock hat. Also das finde ich ganz grenzwertig und auch ein bisschen suspekt.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich denke auch, dass, also natürlich ist es so, dass der Eindruck eines raren Gutes steigert natürlich den Wert. Das sieht man auch anhand der Wiederverkaufszahlen, der Scalper und sowas. Da können wir dann gleich noch im Anschluss drüber sprechen. Also ja, zweifelsohne. Als die Switch ausverkauft war, dann war sie eben auch deutlich sagenumwobener. Und weil das Ding ist ja, du hast dann ja auch keinen Eindruck davon als, ich sag mal, Privatperson, weil irgendwie es gibt geschätzt 50 Personen auf dem ganzen Globus, die haben sowas. Und das hat dann natürlich nochmal eine ganz andere Form von Begehrlichkeit, die da geweckt wird. Ich glaube aber auch tatsächlich, also meine Vermutung ist, dass das nicht geplant war, sondern ich glaube, das ist aus den Notwendigkeiten heraus entstanden. Aufgrund der Corona-Pandemie, glaube ich, ebenso wie du, dass einfach die Zulieferungs- und Manufakturketten aus China beeinträchtigt waren. Weil das hat ja lange Konsequenzen, ja, wenn irgendwie in China, mittlerweile läuft da ja alles, soweit ich weiß, wieder relativ normal. Aber wenn es da solche Einbrüche gab im Laufe des Jahres, dann hat das ja Konsequenzen. Das muss dann ja irgendwie alles auch nachgearbeitet werden. Die Dinge verschieben sich. Gegebenenfalls sind auch Zulieferungsunternehmen betroffen. Ich glaube also, sie konnten tatsächlich zu wenig nur herstellen. Sie konnten vielleicht auch zu wenig nur liefern. Und ich glaube, dass ein großes Problem auch ist, dass sowohl Microsoft als auch Sony, es betrifft ja auch die Xbox Series X, ja, und die Series S, auch die sind ja überall ausverkauft. Ja, leider ist ja die PS5 tatsächlich das deutlich größere Gerät als die Series X, aber Ich glaube, dass einfach das Ziel beider Unternehmen haben durch ihre Konkurrenzsituation sich dahin manövriert zu sagen, wir müssen das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Und deshalb hat man dann wahrscheinlich sich entschieden, okay, wir haben eigentlich zu wenig. Wir wissen schon genau, dass es ein Chaos geben wird. Aber wir wollen uns diesen Absatzmarkt Weihnachtsgeschäft nicht entgehen lassen. Weil wenn jetzt Sony nicht released hätte, dann wäre vielleicht doch die Situation gewesen, dass viele, ich sag mal jetzt Stereotyp, dass viele Eltern sich vielleicht gedacht haben, okay, PS5 kriegen wir für unser Kind nicht, dann fragen wir mal, wäre denn auch eine Xbox Series X okay für dich? Ja, und dann sagt das Kind vielleicht so, ja, ansonsten müsste es dann die PS5 nächstes Jahr sein. Okay, dann eine Xbox, und hätten dadurch quasi einfach ein bisschen verloren. Aber ich glaube, es wäre klüger gewesen zu sagen, man schiebt einfach beide Konsolen, schiebt man, ich sag mal, in Richtung Osterferien im nächsten Jahr, produziert richtig nochmal Konsolen. Es muss ja nichts weiter passieren, außer Patch-Updates und dann Konsolenproduktion. Und dann schiebt man das Ganze auf den Markt, sodass man auch, ich sag mal, zumindest so eine 60-70-prozentige Marktsättigung auf einen Schlag erreichen kann. Das wäre, glaube ich, ideal gewesen.
Oder dass man zumindest sagt, okay, Leute, wir haben nicht genug. Die Probleme sind ja jedem bekannt, die es gab. Wir machen diesen ersten Release vor Weihnachten nur auf Pre-Order und wir haben dieses und jenes Kontingent und wenn es weg ist, ist es weg. Das wäre halt auch, finde ich, eine bessere Lösung gewesen, dass man dann versucht, vielleicht dann zu den Osterferien nochmal nachzuproduzieren, aber dass man transparent ist und halt wirklich sagt, okay, es gab jetzt einfach Probleme und es gibt deshalb aus diesem Grund für Weihnachten jetzt nur Pre-Order, weil wir einfach nicht mehr haben. Und das hätte ja auch jeder verstanden. Und die Menschen, die wirklich dann an der PS5 interessiert sind, so wie du ja zum Beispiel auch, du hättest dann sagen können, okay, bis Ostern will ich nicht warten, dann bestelle ich das jetzt schon vor, weil das hast du ja nicht gemacht. Hättest du aber vielleicht gemacht, wenn du gewusst hättest, wie es endet. Ja, und das fände ich schon schöner einfach, wenn man da als Firma transparenter sein könnte.
Ja, für mich persönlich ist es echt so ein bisschen schmerzhaft, weil ich habe eigentlich, also ich bin eigentlich immer dabei, direkt beim Konsolenlaunch. Das mache ich eigentlich schon. Und jetzt ist das Ding aber gewesen, als diese erste Vorbestellungswelle stattgefunden hat. Ich wusste ja, dass diese Welle stattfinden wird. Und hatte dann darüber nachgedacht, platziere ich jetzt eine Vorbestellung oder nicht? Und dann war aber unklar, lohnt sich das vielleicht bis Weihnachten zu warten und ein bisschen Geld dann zusammengelegt zu bekommen von anderen Personen, die möglicherweise etwas solches zu organisieren gedenken, ja, als Geschenk. Und dann habe ich das dann nicht gemacht und stattdessen eben dann jetzt feststellen müssen, das wird nichts mehr. Also die Kommunikation seitens Sony und auch die Kommunikation der Märkte ist relativ klar. Das Kontingent für das Jahr 2020 ist ausverkauft, gibt's nicht mehr. Also Frühjahr 2021 wird so der früheste Zeitpunkt sein, wenn wieder Konsolen nachkommen. Es sei denn, es gibt natürlich noch Ausnahmesituationen, dass jetzt irgendwie, sagen wir mal, Bestellungen nicht zugestellt werden können, Zahlungen nicht durchgehen, dass jemand sein Kreditlimit ausgereizt hat und das Paket kommt zurück oder sie werden nicht abgeholt, ja, weil jemand vergessen hat, dass er eine PS5 vorbestellt hat oder sowas, ja, und dass dann nochmal irgendwie sehr kleine Reste irgendwie noch irgendwo auftauchen. Ja, das kann schon passieren, aber das ist, glaube ich, das ist keine wirkliche Hoffnung. Jedenfalls nicht für mich, weil ich habe auch jetzt keine Lust mehr darauf. Ich habe 2 Tage lang, habe ich wirklich extrem viel Zeit damit verbracht, Webseiten zu refreshen, die immer nur Fehler 403, kein Zugriff, Zugriff verweigert, angezeigt haben. Und ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich warte jetzt einfach, bis es sie irgendwie hier im Mediamarkt um die Ecke gibt und ich dann einfach hingehen kann und kann die dann kaufen. Ich kann das nicht irgendwie den ganzen Tag am Rechner sitzen und irgendwie refreshen. Da habe ich auch zu wenig Kapazitäten für.
Ja, aber ich finde es halt einfach, also ich habe ja jetzt irgendwie kein Interesse an dieser Konsole gehabt, aber trotzdem finde ich es total ärgerlich, dieses Prozedere. Und ich finde es nicht in Ordnung, wenn ich weiß, ich habe nur so einen extrem limitierten Stock, also der ja wirklich nicht mal die Hälfte der Interessenten irgendwie bedient, sondern wirklich ganz, ganz, ganz klein ist, dann muss ich das doch kommunizieren. Weil ich finde es einfach blöd, dass Menschen jetzt da sitzen und sich dachten, ich bestelle nicht vor, ich hole sie mir dann irgendwie zu Weihnachten oder sowas. Und jetzt dann einfach da sitzen und wissen, hey, das nächste halbe Jahr oder so kann ich mal davon ausgehen, dass ich nichts kriege. Das finde ich einfach unfair und unschön.
Es ist tatsächlich super unschön. Man muss ihnen zugute halten, dass sie relativ klar kommuniziert haben, dass es nur sehr kleine Kontingente geben wird. Und das schon auch, zumindest auch die journalistischen Plattformen, die darüber berichtet haben, haben dann auch schon Tipps gegeben. Also irgendwie bei den jeweiligen Betreibern, die sagen, wenn jetzt zum Beispiel ich nenne jetzt einfach mal einen. Also Müller Vorbestellservice war eine der großen Hoffnungen von vielen, ja. Dann einfach zu sagen, sich da schon mal einen Account einzurichten und eine Zahlungsoption zu hinterlegen, bevor der Kauf getätigt werden kann, weil klar ist, die Webseite bricht zusammen und jede Millisekunde zählt. Ja. Und weißt du was, Tascha, das ist richtig schmerzhaft. Ich habe die PS5 dreimal in meinem Einkaufswagen gehabt.
Nein.
Im Laufe dieser 2 Tage. Es gab, ich glaube, bei diesem, ich nenne es jetzt einfach so, ist jetzt keine Werbung dafür, aber bei dem Müller-Vorbestellservice gab es 2 Wellen, eine am Donnerstag und am Freitag gab es nochmal eine. Da habe ich dann nämlich, das war ganz interessant, ich habe dann in der ersten Welle ist es mir gelungen, ich habe die PS5 in meinen Einkaufswagen gelegt. Ich hatte meinen Account schon angelegt, habe sie in den Einkaufswagen gepackt, habe dann auf Bestellen geklickt, auf Bezahlen via PayPal, Lieferung mit DHL und dann auf Checkout. Und dann ist die Webseite zusammengebrochen.
Nein.
Dann ist die Webseite zusammengebrochen. Und einige, ich glaube irgendwie so 3-4 Stunden später, kam die Webseite wieder online und dann war der Einkaufswagen leer und die PS5 wurde als nicht mehr verfügbar angezeigt. Ich habe dann am nächsten Tag habe ich dann mal beim Müller Vorbestellungsservice angerufen und habe mal ganz naiv nachgefragt und habe gesagt, ich habe gestern da irgendwie auf Checkout geklickt und ich habe jetzt keine Bestätigungsmail bekommen. Ich fürchte leider, dass das nicht durchgegangen ist. So ein bisschen cheeky, ne? So ein bisschen so nachfragen. Das ist jetzt aber schade, dass das jetzt technisch nicht funktioniert hat. Und da hat mir dann die Mitarbeiterin gesagt, ja, wir haben jetzt keinen Zugriff auf das Portal gerade, aber wir haben keinen Zugriff, weil gerade in dieser Sekunde ist nochmal die PS5 online gegangen. Und dann habe ich das wieder gemacht. Dann habe ich mich wieder eingeloggt, wieder Einkaufswagen und bis zum Checkout und dann ist wieder die Webseite zusammengebrochen. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja wohl nicht. Das kann es ja wohl nicht sein. Ich habe sie schon fast in den Händen gehalten. Wäre dann natürlich auch Lieferung Mitte Dezember gewesen. Ja, aber das war wirklich schmerzhaft. Mir ging es wirklich auch ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Vielleicht ist da noch mal wichtig herauszustellen. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen den Fragen, braucht man die PS5 zum Launch? Und das trifft auf die Xbox Series X auch zu. Braucht man sie zum Launch oder will man sie zum Launch? Weil ich glaube, man braucht sie tatsächlich nicht. Es gibt einen Exklusivtitel, soweit ich weiß, Demon's Souls, das Remake. Aber ansonsten sind ja also Spider-Man, Miles Morales und sowas. Also ich weiß nicht, wie es mit Bugsnacks ist, aber ich würde mal vermuten, dass die allermeisten Titel, die jetzt im gegenwärtigen Zeitraum erscheinen, auch in diesem Jahr noch erscheinen, inklusive Cyberpunk 2077, erscheinen ja noch für die PS4.
Ja, also das war ja auch, ich hatte ja auch überlegt, ob ich meinem Freund eine PS5 zu Weihnachten schenke. Aber hatte dann mit ihm drüber gesprochen und er meinte, nee, das braucht er nicht. Braucht er auch nicht irgendwie zum Release. Das holt er sich dann irgendwann mal nächstes Jahr, wenn es irgendwo eine schöne Bundle-Option oder sowas gibt. Also er ist da auch niemand, der das braucht bzw. möchte. Aber ich kann es halt auch verstehen, wenn man das zum Release haben möchte, wenn man da vielleicht schon seit Jahren irgendwie drauf hinfiebert und möchte dieses neue Erlebnis haben mit dieser neuen Konsole und kriegt es dann so genommen. Ich kann das irgendwie, ich fühle das, auch wenn ich kein Sony-Pony bin, ich fühle das trotzdem.
Ja, ich danke dir auch für deine Anteilnahme diesbezüglich, weil ich bin nämlich so eine Person. Also ich brauche es nicht. Ich weiß auch, ich habe so viele tolle Spiele, die ich noch spielen kann auf der PS4 und auf der Switch und es eilt also überhaupt nicht. Aber tatsächlich ist es für mich einfach, es gehört irgendwie dazu. Ich bin eigentlich, glaube ich, seit der PS3, also man könnte sagen, seitdem ich selber mein eigenes Einkommen auch habe, bin ich eigentlich immer direkt zum Launch mit dabei. Weil man auch einfach, es geht dann nicht nur darum, dass man jetzt irgendwelche tollen exklusiven Spiele spielen kann oder dass jetzt da meine am Controller, dass jetzt da die Trigger vibrieren, ja, oder so, und die Ladezeiten kürzer sind. es geht auch so ein bisschen darum, einfach so in diesem Hype-Strom mitschwimmen zu können. Das ist auch einfach mal ein schönes Gefühl, auch wenn ich kritisch gegenüber diesem technischen Progressionsimpetus der Computerspielkultur bin. Aber es ist auch einfach mal so ein schönes Gefühl, da einfach mitzumachen, dabei zu sein und dann natürlich auch sowas zu machen wie im Podcast, über so frühe Impressionen dazu zu sprechen und auch diese Kinderkrankheiten mit zu begleiten. Das ist uns jetzt natürlich alles nicht möglich, weil wir können das auch sagen, dass keiner von uns hat eine PS5 zum Launch bekommen. Sony hat leider auch meine Anfrage abgelehnt, ob sie uns eine schenken.
Ach, kann ich gar nicht verstehen.
Ich dachte, ich frage einfach mal an, weil das Ding ist ja, wir bekommen ja durchaus Spiele und arbeiten ja auch durchaus mit Sony ein bisschen zusammen. Nicht, dass wir jetzt sagen, wir machen Werbung für die, sondern, obwohl man könnte auch sagen, es ist eigentlich eine Werbesendung heute.
ja, aber und positive?
Genau, das ist, aber wir müssen auch nicht nur positiv drüber sprechen. Und das Ding ist, natürlich bekommen wir auch Musterexemplare, Musterkopien, weil wir uns jetzt als Pixeldiskurs, wir machen diesen Podcast nebenbei. Wir könnten uns das gar nicht leisten, dass wir uns irgendwie ständig neue Spiele kaufen, über die wir dann sprechen. Und wenn wir irgendwie an aktuellen Debatten darüber teilhaben wollen, dann müssen wir sozusagen auch uns ein bisschen darauf verlassen, dass wir von Publishern und Entwicklerstudios Spiele zugeschickt bekommen und manchmal eben auch Hardware zugeschickt bekommen. Wir machen das dann aber immer transparent, ja, in der Sendung, geben das als Disclaimer mit an und kümmern uns natürlich auch tunlichst darum, das muss man uns im Kontext der Professionalität unseres journalistischen Gestus vielleicht auch zugestehen, dass wir uns davon jetzt nicht beeinflussen lassen. Also nur weil ich jetzt hätte ich jetzt eine PS5 von Sony bekommen, dann hätte ich jetzt auch nicht die über den Klee gelobt, nur weil ich sie von Sony bekommen habe. Ja, so ist es nicht. Also es ist, da habe ich dann auch viele Jahre an Erfahrung gemacht mit solchen Bemusterungen.
Hättest du jetzt eine PS5 von Sony bekommen, hättest du vielleicht auch von den Bugs der Konsole erzählt. Ich habe heute Morgen beim Frühstück so nebenbei mit einem halben Auge einen Kotaku-Artikel überflogen, in dem es dann auch irgendwie darum ging, dass dann PlayStation 5, dass sie dann ankam und dann irgendwie nichts downloaden konnte und dass es irgendwie ganz, ganz komische Issues gab. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist doch auch traurig, wenn du dann dieses Ding, dieses heiß begehrte Ding in deinen Händen hältst und willst dein Spiel runterladen und die macht einfach nichts.
Ja, das ist, glaube ich, aber auch der schwerwiegendste, ne? Dieser Download-Bug. Mhm. Da muss man sagen, das ist, glaube ich, also das ist natürlich nicht schön, aber ich glaube, in Anbetracht der sonstigen Kinderkrankheiten, die man zum Konsolenlaunch durchaus haben kann, denken wir an sowas wie den Red Ring of Death von der Xbox 360. Falls du weißt, was ich meine?
Ich habe das schon mal gehört, aber du musst es noch mal ausführen.
Ich glaube, die Xbox 360, die hatte sozusagen das Problem. Ich weiß nicht, ob das ein Problem war mit dem Disklaufwerk oder mit dem Lüfter, aber die hatte auf jeden Fall so ein Hardware-Fail-State, könnte man sagen, dass zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer in der Situation waren, dass die Xbox so einen roten Ring um ihren Einschaltknopf hatte und das war dann das Anzeichen dafür, dass die Hardware beschädigt ist. Das Ding ist einfach kaputt, komplett kaputt. Und solche Probleme, das ist natürlich immer die große Gefahr, wenn du dir so zum Launch so eine Konsole kaufst und stellst dann fest, nach einer Woche macht die irgendwie boop, boop, boop und ist kaputt.
Ja, aber die kriegst du dann ja ersetzt.
Kriegst du auch ersetzt. Und ich glaube auch, dass diese Download-Bugs und diese kleinen Probleme, die es zum Launch immer gibt, das ist, glaube ich, einfach klar, die werden dann ja in der Regel auch relativ schnell gefixt. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, Sony wird unter Hochdruck, gerade an einem Fix für diese Game-Breaking-Bugs, sage ich mal, sowas wie den Download-Bug, da werden sie dran arbeiten und das wird dann, ich sag mal, in 2 Wochen spätestens wird es da irgendwie einen Fix geben und dann wird die Sache problemlos laufen.
Was war denn für dich damals beim PS4-Release der schlimmste Bug? Hattest du Bugs oder hattest du Glück?
Ich glaube, ich bin davon weitgehend verschont geblieben. Also ich habe nur einmal wirklich eine Situation gehabt, wo etwas komplett nicht funktioniert hat, was ich mir zum Launch gekauft habe. Und das war Skyrim auf der PS3. Da gab es nämlich die Situation, das war auch kurios, da gab es die und da war es tatsächlich so, dass man, ich glaube, das erste halbe Jahr, als Skyrim auf der PS3 erschienen ist, konnte man das nicht wirklich spielen, weil Bethesda irgendwie auch nicht wirklich einen Bugfix hat finden können. Es hat ganz lange gedauert, bis es da tatsächlich eine Lösung gab. Aber hattest du sowas schon mal, so Release-Bugs?
Ich bin ja aber auch kein Mensch, der sich irgendwas zu Release kaufen würde. Also, wenn ich mir wirklich ein Spiel so richtig für viel, viel Geld zum Release kaufe, dann muss das schon, also das kommt wirklich ausgesprochen selten vor. Sehr selten. Ja. Dementsprechend, nee, wenn du halt dann immer nur so ein Spiel, wenn du das dann mal anfasst, wenn das eh schon ein Jahr draußen ist, dann sind die meisten Sachen dann schon repariert. Das hat auch Vorteile.
Das hat total Vorteile. Es ist auch das Schöne daran, an den, also was ich jetzt gegenwärtig mache, ist natürlich, ich spiele viele Sachen auch über PlayStation Plus, die ich dann im Laufe der Jahre da eingesammelt habe. God of War war jetzt so ein Beispiel. Ich würde vermuten, dass ich God of War in seiner besten Version gespielt habe auf der PS4, weil einfach alles gefixt war. Es war sowieso schon ein sehr gepolischtes Spiel, aber ja, also einfach idealerweise so ein halbes Jahr nach Veröffentlichung hat man dann sozusagen diese Kinderkrankheiten vermieden. Aber ja, gut.
Ich bin da immer nicht so auf dem Hype-Train unterwegs, weil ich habe auch irgendwie viel zu wenig Zeit, immer mich überhaupt darüber zu informieren, was jetzt irgendwie demnächst erscheint. Das mache ich eigentlich so einmal im Monat vor unserer Redaktionskonferenz. Google ich das mal ganz kurz und gucke, ob mich irgendwas interessiert. Und mir würde jetzt auch kein Spiel einfallen, wo ich sage, boah, da freue ich mich irgendwie jetzt schon drauf. Nee.
Ach, ich würde schon, also hätte ich eine PS5, würde ich mir Cyberpunk 2077 zum Release gönnen. Aber ich muss auch sagen, das erscheint für die PS4. Klar, kann ich auch so machen. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass das so ein Titel wird, der stark von der neuen Hardware profitieren wird. Einfach aufgrund der technischen Leistungsfähigkeit, aufgrund der reduzierten Ladezeiten. Ich glaube, das wird auf der PS4, gerade da es jetzt durch die ganzen Verschiebungen in der Entwicklung nochmal, ich würde mal vermuten, dass ein großes Problem eben einfach ist, dass sie das Ganze auf der älteren Konsolengeneration zum Laufen bringen müssen, zuverlässig. Und da bin ich sehr vorsichtig. Also dann warte ich lieber auch mit Cyberpunk 2077 bis nächstes Jahr und kaufe es mir dann für die PS5. Aber vielleicht eine Sache, die wir unbedingt noch besprechen müssen, Tascha, eine Sache, die mich ungemein aufregt, ist natürlich das Phänomen der sogenannten der Scalper und auch der Bots. Denn man muss ja sagen, bei aller Möglichkeit des Corona-Infektionsschutzes, indem man sagt, man macht die Bestellungen online, hat man natürlich ein großes Problem. Man konkurriert mit Bots. Ja, klar gibt es da irgendwie sicherlich Hunderttausende und vielleicht auch Millionen von Aufrufen, die da auf diese Webseiten gehen, sobald die PS5 online geht. Aber dass es so schnell passiert, dass irgendwie Webseiten komplett crashen, kann eigentlich nur, würde ich jetzt vermuten, kann eigentlich nur darauf zurückzuführen sein, dass es Bots gibt, die dann irgendwie im Millisekundentakt die Webseite refreshen oder sowas, um dann zu checken, wann gibt es das, wann steht die PS5 zum Verkauf zur Verfügung. Und das noch viel ärgerlichere für mich ist, dass dann Leute, die in diese glückliche Situation kommen, sich eine PS5 kaufen zu können, dann gleich mehrere Konsolen unter Umständen kaufen oder vielleicht auch nur eine und dass die dann 10 Minuten später für den dreifachen Preis bei eBay, bei eBay online steht. Da habe ich mich geärgert. Ich habe tatsächlich, also ungelogen, ich glaube, der höchste Preis, den ich bislang gesehen habe, das ist bei real.de. Da gibt es die PS5 auch noch. Also wenn du jetzt noch eine PS5 kaufen möchtest, Tascha, gibt es die jetzt noch? Ich glaube, es gibt noch 3 Stück, habe ich heute Morgen gesehen. 3 Stück gibt es bei real.de online. Kostenpreis 1.500 Euro.
Bei real?
Ja, real.de. 1.500 Euro für die PS5.
Mhm. Ja,
mal zusammenlegen.
Dann können wir sie ja behandeln wie so ein Scheidungskind. Jeder kriegt sie 2 Wochen.
Ja, aber auch so ein Ding, das ist ja abstrus, ne? Der Originalpreis, und ich würde sagen, für diese Digital Edition, 400 Euro, ist ein wirklich guter Preis für eine neue Konsole. Das ist total fair. Aber ich kann das nicht über mich bringen, zu sagen, ich biete jetzt irgendwie da, also ich gehe zu Real und kaufe mir eine Konsole für 1.500 Euro, die es in einem halben Jahr auch wieder für 400 gibt.
Ich finde es halt vor allem super krass. Also ich meine, wenn das jetzt irgendwo bei eBay von irgendwelchen zwielichtigen Gestalten so angeboten wird, ist die eine Sache. Aber in so einer ganz normalen Supermarktkette, das finde ich jetzt schon schockierend eigentlich. Weil die sich doch eigentlich an OVPs irgendwie halten.
Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht so Teil von so einem Marketplace ist, wo sozusagen externe Anbieter das reinstellen können. Mhm. Ich glaube, das ist nämlich so, und bei eBay ist so, würde ich sagen, geht die PS5 gegenwärtig, ich sag mal so zwischen 800 und 1300 ungefähr. Das sind so die Preise, auf die Gebote hinauslaufen. Und ich wollte so gern mit einem Scalper sprechen. Für unsere Sendung. Das wäre mein großer Wunsch gewesen. Wenn ich schon die PS5 nicht haben kann, dann will ich wenigstens mit den Leuten sprechen, die sie mir genommen haben.
Ein investigatives Interview.
Jetzt gib mir die PS5! Aber tatsächlich habe ich dann, ich glaube, ungefähr 20 Personen auf eBay angeschrieben, die die PS5 anbieten. Und ihnen ein Gesprächsangebot gemacht. Nicht, um jetzt die PS5 zu kaufen, sondern weil ich gerne einfach mal wissen will. Also ich verstehe die Marktdynamiken dahinter. Es ist eine Knappheit und an der Knappheit ist Sony sozusagen schuld. Die haben diesen Release-Zeitpunkt ja gewählt und haben das, so, wie du auch schon sagtest, darauf hinauslaufen lassen, dass es so eine Knappheit gibt. Und natürlich wird es dann teurer weiterverkauft. Kann man jetzt den Scalpern nicht wirklich einen Vorwurf draus machen, weil sie ja letztendlich einfach nur die kapitalistische Struktur, in der wir leben, sich zunutze machen. Aber es würde mich schon interessieren, ob das Leute sind, die wirklich also jetzt, ich sag mal, das professionell machen und wie man das am besten macht. Ja, wie kommt man denn dahin, dass man zuverlässig irgendwie jetzt, ich sag mal, 5 PS5s sich organisieren kann und die dann weiterverkauft? Lohnt sich das? Ist das lukrativ? Wie ist der Zeitaufwand und wie macht man das technisch? So, das interessiert mich alles schon.
Was ich mich da auch immer gefragt habe oder immer noch frage, gibt es denn gerade bei so einer begehrten Ware wie der PS5, da gibt es doch sicherlich in den Online-Shops auch entsprechende Auflagen, um eben so etwas zu verhindern, dass man sagt, nur eine Konsole pro Person. Ja, oder halt, wenn sie ganz großzügig sind, zwei. Aber im Normalfall braucht eine Person nur eine Konsole. Ja, und dass man dann halt sagt, ist limitiert auf einen Artikel pro Person. Ja.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Und dass dann möglicherweise eben solche Mechanismen ausgehebelt werden, indem zum Beispiel man jetzt so Kaufbots oder sowas hat. Ich weiß nicht, ich vermute mal, dass es sowas gibt, die dann irgendwie automatisch die Transaktion machen und dann immer von unterschiedlichen Adressen oder was weiß ich. Ja, also da bin ich mir nicht so sicher, wie dieses Scalper-Geschäft funktioniert. Das hätte mich schon auch einfach ehrlich interessiert, wie das funktioniert. Wie werde ich sozusagen Scalper?
Aber das ist doch, wir können da doch mal dranbleiben. Vielleicht kennt ja eine unserer Hörerinnen oder Hörer zufällig jemanden, der sowas tut. Also das natürlich würde ja in völliger Anonymität stattfinden, definitiv.
Genau.
Weil es geht uns ja auch nicht darum, Menschen hier an den Pranger zu stellen. Aber es ist eine super interessante Thematik. Das fände ich auch sehr spannend, wenn wir so jemanden mal einladen könnten.
Total, ja. Wenn ihr da draußen jemanden kennt, dann bitte gerne die Info weitergeben. Einfach E-Mail an simon@pixeldiskurs.de und wir garantieren völlige Anonymität. Das habe ich tatsächlich bei meinen Anfragen an die Personen auf eBay auch gemacht. Ich habe dann herausgestellt, es wäre ein Audiogespräch. Wir können die Stimme aber auch pitchen, insofern gewünscht. Wenn sich da jetzt jemand Sorgen drum macht, können wir die Stimme so ein bisschen tiefer pitchen, sodass man wie in so einem Fernsehinterview, wo man irgendwelche Kriminellen oder irgendwelche Leute, die Angst haben müssen um ihre Person, dann interviewt. Und das würde ich lieben gerne machen. Interessiert mich schon, wie dieses ganze Business, das Scalper-Business so läuft. Einfach weil das so einen großen Einfluss gegenwärtig hat.
Ich sehe dieses Bild vor meinem inneren Auge, wie du wie so ein Talkshow-Host auf einem Hocker sitzt und hinter dir steht eine schemenhafte Person, die dir den Rücken zugewandt hat mit einer verzerrten, dunklen Stimme und du mit Tränen in den Augen fragst, warum hast du mir die PS5 genommen?
Ja, die gab es eben im Angebot und dann habe ich gedacht, dann kaufe ich die. Dann kaufe ich die weiter für 800 Euro.
So, ja, so ähnlich wird das sicherlich laufen. Das wird eine sehr spannende Sache. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass jemand sich vielleicht noch meldet. Es ist verdammt schwierig. Die meisten Leute, die sowas machen, die wissen natürlich, dass das geächtet ist, dass es eine geächtete Praxis ist. Und ich würde auch sagen an alle da draußen, also ich persönlich, ich bin jetzt auch stark geblieben. Ja, ich warte, bis es die PS5 wieder gibt und kaufe sie mir dann neu zum originalen Preis von 400 Euro. Und ich würde auch sagen, bitte, liebe Leute da draußen, so verführerisch es vielleicht auch manchmal sein mag, dann zu sagen, 600 Euro bei eBay, da biete ich vielleicht nochmal 50 Euro drauf oder sowas. Haltet euch zurück, reißt euch zusammen, ihr werdet sie günstiger bekommen, dann dafür etwas später und unterstützt nicht dieses Scalper-Business.
Aber was ja total abstrus ist, ist, dass es dieses Business ja auch für alles gibt.
Ja.
Also ich würde auch gern, glaube da auch nochmal irgendwie ein bisschen reinschauen, ob es da in den entsprechenden Online-Shops Regularien gab, die dieses Scalping vermeiden sollten. Weil ich erinnere mich da gerade, wo wir so im Gespräch sind, dran, mein Papa ist ein sehr großer Udo Lindenberg-Fan.
Konzertkarten.
Ich wollte ihm mal Konzertkarten kaufen für so ein kleines Unplugged-Konzert in Hamburg in dem Hotel, in dem der Herr wohnt. Und dachte so, oh, das ist aber toll. Und ich wusste aber schon, das geht bestimmt schnell weg. Und habe mich dann auch extra als Freigabe dieser Karten, weil ich habe mir einen Tag Urlaub genommen. Und dann saß ich vor Event-Team und habe versucht, so eine Karte für meinen Vater zu kriegen. Keine Chance, die waren innerhalb von Sekunden ausverkauft. Und dann gingen die aber auch bei eBay teilweise für 5-, 6-, 7-fache des eigentlichen Preises. Wo ich mir auch dachte, das ist doch abstrus. Das ist doch... Vor allem jetzt, eine Karte für ein Udo Lindenberg-Konzert ist jetzt für mich auch kein so ein hochpreisiges Gut, dass ich damit jetzt gerechnet hätte, dass sowas passiert. Aber genau aus dieser Erfahrung heraus war es halt schon klar, dass das mit der PS5 passiert. Und da muss man doch eigentlich als Händler entsprechend vorsorgen, dass sowas nicht passiert.
Das ist krass. Ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben mit einer Person gesprochen, das ist aber schon viele Jahre her, die sich so Festivalbesuche finanziert hat, tatsächlich. Also da war die Idee dann immer, Rock am Ring, klar, bin ich sofort ganz am Anfang mit dabei und kaufe mir irgendwie 5 Karten oder vielleicht doch 10, ja, und davon brauche ich aber nur 3 und die anderen verkaufe ich zum höheren Preis, weil die sind ja relativ schnell ausverkauft. Und dann habe ich sozusagen, da kann ich mir einfach jeden Festivalbesuch leisten, weil ich am Festivalbesuch selber sogar noch Geld verdiene. Ich muss es nur erstmal einmal vorstrecken, verkaufe es dann zum doppelten Preis weiter. Und dann gibt es immer noch Leute, die sind verzweifelt genug, um zu sagen, ah, die Ärzte muss ich jetzt unbedingt bei Rock am Ring sehen. Ja. Und dann sagen, gut, dann bezahle ich halt irgendwie 350 Euro für eine Karte. Also, wow, das ist, glaube ich, Es ist letztendlich eine kapitalistische Marktstruktur, wo man sagen muss, die spielen ja auch nur nach den Regeln, ne? Wenn es diese Knappheit eben gibt. Es ist ja wie bei dem, das ist so ein bisschen wie bei dem Toilettenpapier aber auch, muss ich sagen.
Ja, das wollte ich aber auch sagen. Sogar im Supermarkt haben sie es hingekriegt, dafür zu sorgen, dass kein Toilettenpapier gehamstert wird. Aber man kriegt es nicht hin, irgendwie dafür zu sorgen, dass die PS5 hier nicht...
Ich hatte ja die Situation tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich ganz am Anfang der Pandemie, ich habe mir gedacht, ich mache keine Hamsterkäufe, ich bin ja nicht bekloppt, ne? Es gibt ja eigentlich keine Knappheit, da kaufe ich mir jetzt nicht irgendwie auf Vorrat Toilettenpapier und dann war ich dann hatte ich kein Toilettenpapier mehr, ne? Natürlich. Ja. Und dann war ich im Supermarkt und es gab halt einfach nichts. Es gab kein Toilettenpapier mehr. Und ich bin zu der Verkäuferin und habe gedacht, entschuldigen Sie mal, ich habe das jetzt nicht gemacht, habe jetzt nicht Hamster gekauft. Und ich bräuchte jetzt schon irgendwie auch doch mal so ein bisschen Toilettenpapier, wäre schon ganz gut, ne? Und dann meinte die auch so, ja, da sind sie jetzt natürlich arm dran, ne? Sie haben es im Grunde richtig gemacht, aber müssen jetzt drunter leiden. Und dann bin ich online gegangen und habe geguckt, wo ich Toilettenpapier herbekomme. Ja, ich kann jetzt, also irgendwas muss ich ja machen. Ich habe mir erstmal natürlich so ein Bidet gekauft. Happy Po, habe ich ja schon mal erzählt. So ein Bidet, das habe ich in der Folge im März oder so, habe ich das mal erzählt.
Ein
Happy Po Bidet habe ich mir gekauft. Das ist auch gut. Ich benutze das immer noch. Das ist fantastisch. Also ist absolut zu empfehlen. Auch jenseits von Toilettenpapierknappheit. Und dann habe ich aber tatsächlich Toilettenpapier online bestellen müssen zu einem horrenden Preis irgendwie. Ich glaube, es war irgendwie Toilettenpapier hergestellt in Wuhan oder sowas.
Er hat mir Corona noch ins Haus geholt.
Und dann, aber auch irgendwie so richtig teures Toilettenpapier. Und dann war das auch nicht so ein vierlagiges, sanft und flauschig Toilettenpapier, sondern das war eher so, was du so, so auf öffentlichen Toiletten findest, so ein dünnes Reibepapier. Wo ich mir dann irgendwie so ein paar Rollen für einen horrenden Preis gekauft habe, einfach weil es das nicht mehr gab. Künstliche Verknappung ist das auch.
Ah, es gibt nichts Schlimmeres als so widerliches 500-mal recyceltes Toilettenpapier, was sich anfühlt wie eine alte, sehr, sehr dünne Zeitung.
Ja, ja, so war das. Genau, so war das. So ein Zeug war. Also es war wirklich krass.
Also wenn dir das mal wieder passiert, meldest du dich bei uns. Wir hatten letztes Mal noch irgendwie eine halbe Großpackung Toilettenpapier und dann standen wir im Rewe und dann war das Toilettenpapier leider ausverkauft überall und auf einmal ist mein Pater dann auch so, wir sollten lieber nochmal Toilettenpapier kaufen. Warum? Wir haben doch noch. Ja, aber bevor, wenn das leer ist und dann ist hier alles weg. Warum sollte, ich meine, okay, es ist immer noch, je nachdem, wo du hingehst, teilweise schon eng, aber wir haben jetzt hier so eine Familienpackung mit 50 Klorollen hier stehen, die werden wir, glaube ich, das nächste Jahr nicht brauchen. Und ich habe mir nur gedacht, ich habe in dem Moment, weißt du, wir sind ja mit diesem Einkaufswagen zur Kasse und ich habe mich sofort so richtig schlecht gefühlt, wie so ein Hamstermensch.
Irre. Ja, da gucken dann die Leute zweimal hin und sagen dann, guck mal, die kaufen das ganze Toilettenpapier.
Ja, die hatten vor allem auch kein normales Toilettenpapier mehr. Und jetzt haben wir hier irgend so ein komisches, was aussieht, als wäre es von irgendeinem russischen LKW gefallen.
Ja, naja. Das ist schon so. Das ist bei der PS5 ja auch so. Das ist genau letztendlich die Dynamik, die du ganz zu Anfang schon beschrieben hast. Ne? Jetzt hat man so eine Verknappung, so eine Knappheit auf dem Markt, so eine Ressourcenbegrenzung. Dadurch wird es natürlich ungemein attraktiv. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn die nächste Welle an möglichen Bestellungen, dass man überhaupt erstmal in die Situation kommt, obwohl man das Geld ja zur Verfügung hat und sagt, bitteschön, ihr könnt mein Geld gerne haben, ich hätte gerne die Konsole, dass man dann darauf hoffen und beten muss, in die luxuriöse Situation und das Privileg zu kommen, es tatsächlich auch kaufen zu dürfen, dass es so eine Art von dürfen wird, das ist schon krass. Und ich finde es auch, ich finde es verblüffend und auch hochproblematisch, gerade auch vor dem Hintergrund, dass andere Unternehmen, ich denke da zum Beispiel an Apple, die haben ja auch ihre neue iPhone-Serie, iPhone 12 ist es, glaube ich, ne? Haben sie ja released in diesem Jahr. Und das auch meines Wissens nach ohne allzu drastische Lieferengpässe. Ich glaube, dass die Leute, hat zumindest nichts davon gehört, also die Leute, die ein iPhone 12 haben wollen, die bekommen es wohl auch. Und ich glaube, das wird, glaube ich, als der chaotischste, ist zumindest der chaotischste Launch, an den ich mich erinnern kann, seit der Geschichte der Konsolen.
Ja, das ist dieses berühmte FOMO-Phänomen.
Es hat mit Fear of Missing Out zu tun und man hätte es ja auch einfach jetzt schon möglich machen können, dass man die PS5 weiterhin vorbestellt.
Genau, weil ich glaube, das würde ein ganz anderes Gefühl einfach geben, wenn ich die jetzt halt vorbestellen könnte und ich wüsste, okay, ich krieg die halt erst mit irgendeinem späteren Batch. Aber das würde dieses FOMO-Ding ein bisschen reduzieren, weil so wird es jetzt so sein, dass es dann in ein paar Wochen oder Monaten wird es heißen, okay, es gibt hier wieder eine Welle und ihr habt hier einen Tag, an dem könnt ihr vorbestellen und dieses Kontingent wird wieder innerhalb von 2 Sekunden weg sein und das wirst du jetzt immer wieder haben und das finde ich eigentlich auch nicht ganz so cool. Also das wirkt auf mich sehr stark wie so ein Marketing-Trick, um halt den Hype auf die PS5 möglichst lange jetzt auch hochzuhalten. Ich fände es fairer, wenn man sagen könnte, du kannst jetzt einfach schon vorbestellen und wenn der nächste Batch fertig ist, dann geht man halt dann seine Vorbestellerliste runter, first come, first serve, ja, und dann kriegen die Leute nacheinander irgendwie die PlayStation geschippt. Und dann wäre dieses FOMO-Hype-Ding nicht mehr so krass, weil am nächsten Tag, an dem man vorbestellen kann, werden dann ja wieder alle Seiten zusammenbrechen. Es wird wieder genau das Gleiche sein, wie es jetzt ist, weil ja auch die ganzen Bots auch wieder darauf losgelassen werden. Und das könnte man bestimmt verhindern, indem man einfach sagt, man kann jetzt schon vorbestellen, weil die Sachen werden ja so oder so produziert. Na, aber durch dieses Termin vorbestellen zu ganz spezifischen Zeitpunkten, lockt man ja dann wieder die ganzen Scalper, die ganzen Bots, die dann das wieder bombardieren, damit sie möglichst viele davon abgreifen können.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du machst, weil tatsächlich kann ich mir das auch nicht ganz erklären. Also ich glaube nicht, dass es ein Teil einer Marketingstrategie ist, weil ich glaube, dass Sony auch keinen sonderlich großen Vorteil davon hat. Denn sie können ja tatsächlich jetzt, sind jetzt in der Situation, dass sie halt jetzt nichts mehr verkaufen können, da sie eben auch nichts mehr an Stock haben. Jetzt haben sie zwar, vielleicht kann man sagen, okay, hey, PS5 ist ausverkauft, aber die Marktsättigung ist ja doch deutlich geringer, als es im Falle des Launches von der PS3 oder auch der PS4 war. Zumindest ist das meine Vermutung. Wir haben noch keine konkreten Zahlen, aber ist zumindest anhand der Tatsache, dass die Sache so schnell ausverkauft ist und dass so viele Leute sie scheinbar gar nicht haben, ist es zumindest mein intuitiver Eindruck. Und ich kann es aber auch nicht so ganz verstehen, warum man dann nicht sagt, entweder man macht so ein vernünftiges Ticket-Queue-System, wo man sich irgendwie anstellen kann, damit es nicht so einen Rush auf die Webseiten gibt. Oder eben, so wie du sagst, man lässt die Vorbestellung laufen und macht dann irgendwie Liefertermin einfach erstmal 2021, so ungefähr. Auch wenn es frustrierend ist, ja, das können sich dann die Leute ja selber aussuchen, ob sie das machen möchten oder nicht. Und arbeitet das dann nach der Reihe ab. Ich finde, das auch wäre eigentlich eine deutlich vernünftigere Lösung. Dann könnte ich auch zum Beispiel sagen, ich bestelle die PS5 vor, um sie dann hier vor Ort in dem Elektromarkt meiner Wahl abzuholen. Und dann dauert das eben bis 2021. Aber ich weiß zumindest, dass ich sie schon habe. Und man muss ja dann auch bei so einer Vorbestellung schon zahlen. Ja, das heißt also, im Grunde wäre das sogar noch ein Vorteil für Sony und auch für die jeweiligen Märkte, die sie vertreiben, weil sie den Umsatz schon machen, weil sie die Einnahmen schon haben, ohne überhaupt auszuliefern. Ich weiß nicht, ob es da, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Gründe in der Produktionskette, warum man das nicht macht. Vielleicht gibt es auch irgendwelche rechtlichen Gründe, dass man das nicht machen kann, dass man nicht sagen kann, okay, wir bestellen jetzt vor und dann ist es aber, okay, wir wissen nicht, du weißt nicht, wann du das bekommst. Aber ich, ist so intuitiv klingt es für mich auch wie die eigentlich vernünftigere Lösung. Und es fühlt sich auch komisch an. Also, um die Sache so für mich ist es tatsächlich so, letzter Gedanke dazu. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube irgendwie auf Twitter hat irgendjemand geschrieben, dass es sich um einen Imaginary Console Launch handle, weil jetzt ist so dieses skurrile Phänomen, dass Sony gerade in den sozialen Netzwerken den Launch der PS5 zelebriert, ja, und irgendwie so Germany is pressing the PlayStation Button und darunter sind aber Hunderttausende von Kommentaren, wo Leute irgendwie sagen, stop celebrating and make more, bro. Also, einfach irgendwie, es ist so ein bisschen es wirkt komisch und auch so ein bisschen taub gegenüber den Leuten, die irgendwie, also das ist jetzt, bin jetzt nicht mal nur ich, weil ich kann damit durchaus umgehen, aber es gibt ja auch Leute, die finden das echt, denen ist das echt super wichtig und die sind große Fanboys, ja, und haben sich total gefreut und Fangirls natürlich, haben sich sehr gefreut darauf und sind jetzt total frustriert, dass sie auch über die Weihnachtsferien sich nicht damit vergnügen können. Und das dann so zu feiern als ein Launch, als der große Launch, fällt mir auch irgendwie schwer. Ich finde, das ist ein bisschen problematisch. Und es ist tatsächlich einfach, es fühlt sich nicht so an wie ein Launch der vorherigen Konsolengeneration, wo man doch zumindest zum Release eine gewisse Marktsättigung erreichen konnte.
Es würde mich mal interessieren, wie viel tatsächlich erreicht wurde. Das werden wir bestimmt in den nächsten Wochen erfahren.
Das werden wir erfahren.
Also ja. Auch so von den Kommentaren, die ich so gelesen habe, ist es tatsächlich, glaube ich, nicht sehr viel. Also ich habe gerade irgendwie auch noch mit meinem Partner gequatscht, der auch meinte, naja, es ist doch immer so, wenn irgendwas launcht. Und er hat sich dann noch so zurückerinnert, als die Wii damals rauskam und er dann mit seinem Vater durch sämtliche Elektromärkte gefahren ist, in der Hoffnung, irgendwo noch so eine verstaubte Kiste zu finden, die vielleicht keiner gesehen hat und sowas. Aber also ich habe schon auch das Gefühl, dass es diesmal bei der PS5 jetzt schlimmer war als bei anderen Launches, obwohl natürlich neue Konsolen immer schnell weg sind, ja, egal was es ist.
Das ist tatsächlich, also es ist auch mein Eindruck, denn ich habe die PS3 und die PS4 jeweils zum Launch vorbestellt. Ich glaube, dann immer in der ersten Welle. Und das war aber auch kein Problem. Also ich erinnere mich nicht daran, dass ich jemals irgendwie zu Hause gesessen hätte und die ganze Zeit irgendwie die Webseite von Amazon refreshen musste, um irgendwie einer der wenigen Glücklichen zu sein. Sondern das war eigentlich auch so, auch in dem Team, in den Teams, in denen ich zu dieser Zeit gearbeitet habe, war das eigentlich für uns alle jetzt nicht das große Problem, eine Konsole zu bekommen, wenn man es dann direkt irgendwie am Launch-Tag irgendwie gemacht hat. Hat da jetzt niemand sich wirklich drum prügeln müssen. Das ist zumindest so mein Eindruck. Kann aber auch sein, dass es täuscht, also dass ich vielleicht einfach sehr viel früher dabei war, als ich es in diesem Jahr war. Aber also ich habe auch den Eindruck, das ist der chaotischste Launch. Microsoft macht wohl aber Rekordzahlen mit der Series X und der Series S. Das ist natürlich, bei denen funktioniert es scheinbar. Bei Sony bin ich gespannt, wie viel tatsächlich verkauft wurden.
Waren die Xbox-Konsolen auch so extrem schnell weg? Also war das da auch so chaotisch oder war das da ein bisschen besser? Hast du das verfolgt?
Ich habe das nicht so genau verfolgt, um ehrlich zu sein. Die sind eine Woche früher gestartet und ich glaube, bei Microsoft war es auch so, dass die extrem schnell verkauft waren. Also die sind auch jetzt, wenn du jetzt eine Xbox Series X möchtest, bist du auch allein auf weiter Flur, beziehungsweise du hast kaum eine Möglichkeit noch. Aber wahrscheinlich waren deren Kontingente insgesamt doch etwas höher. Das wäre zumindest mein Eindruck. Wenn sie Rekordabsatz gemacht haben innerhalb von diesen Launch-Tagen, würde ich mal vermuten, dass sie einfach mehr zur Verfügung hatten, als das bei Sony der Fall war.
Aber ich meine, das kann ja auch sein. Die haben ja auch schon viel früher ihre Konsole öffentlich gemacht. Es kann schon sein, dass die einfach ein bisschen schneller waren und einfach ein bisschen früher mit der Produktion schon angefangen haben und deshalb größere Kontingente hatten, weil Sony war ja wirklich sehr, sehr, sehr spät, wo wir ja damals auch noch überlegt haben, warum sie nicht nachziehen. Ne? Und es kann schon sein, dass die vielleicht einfach irgendwelche Verzögerungen hatten und einfach später angefangen haben zu produzieren und dann volle Kanone in dieses Corona-Loch reingefallen sind.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Und
hatte vielleicht ein bisschen mehr Glück, dass sie schon mehr produzieren konnten, bevor die Situation so eskaliert ist.
Ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch an der Hardware-Komposition, denn bei der Series X ist es ja meines Wissens nach zu weiten Teilen so, dass das recht gängige auch PC-Bestandteile sind, die wir da verbaut finden, wohingegen ja Sony zum Beispiel, also wieder so ähnlich wie bei der PS3, auch so ein bisschen so einen Outsider-Weg damit gehen, dass sie eine sehr spezifische SSD, die irgendwie speziell konstruiert ist für die PS5 machen, für die es auch momentan noch keine Marktäquivalente gibt. Du kannst auch den Storage der PS5 im Moment noch nicht upgraden, weil es noch keine Firmen gibt, die diese spezifische SSD-Formatierung herstellen. Das heißt also, es wird erst in ein paar Monaten, vielleicht auch Jahren der Fall sein. Und klar, dann haben sie natürlich sind sie diesen Sonderweg gegangen und deshalb haben sich sicherlich die Produktionsketten auch verzögert. Alles in allem ist es so, dass es für mich sich komisch anfühlt. Ich hätte gerne eine PS5 zum Launch gehabt. Jetzt hat es nicht geklappt. Und ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich schon sagen, dass es nicht geklappt hat. Und ich habe deshalb ein kleines Gedicht geschrieben. Ich habe gestern Nacht habe ich auf Twitter ein Gedicht gepostet. Ich habe kein Gedicht geschrieben darüber, ich habe ein Gedicht adaptiert. Nämlich hat Rainer Maria Rilke, dessen Zeilen kamen mir sozusagen, drängten sich mir ins Bewusstsein, als ich dann diese Realisation hatte, es ist kalt, es wird jetzt Winter und ich habe keine PS5. Und dann habe ich ein Gedicht von Rainer Maria Rilke ein bisschen adaptiert. Das ist eigentlich im Original, ist das Gedicht Herbsttag. Und ich habe nur ein Wort ausgetauscht. Und es klingt jetzt so. Und das ist nur die letzte Zeile aus dem Gedicht. Wer jetzt keine PS5 hat, bekommt keine mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben. Und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
Das ist wunderschön.
Diese Zeilen hingen mir tatsächlich einfach im Kopf, während ich wieder und wieder auf Refresh gedrückt habe und dann gemerkt habe, Stefan, das wird nichts mehr dieses Jahr.
Ich habe gestern ein wunderschönes Bild gesehen in irgendeiner Facebook-Gruppe. Vielleicht hilft es dir. Du kannst einfach zwei große weiße Teller nehmen und sie links und rechts an deine PS4 kleben und dann sieht es sogar fast aus, als hättest du eine PS5.
Ich habe auch schon gedacht, ich bin ja, also teilweise ist es schon wirklich ein bisschen traurig. Ich habe schon gedacht, vielleicht, es gibt ja den Controller, den DualSense-Controller, der ist ja aber mit der PS4 nicht kompatibel. Habe ich gedacht, vielleicht kaufe ich mir so einen DualSense-Controller, den kann man ja jetzt kaufen, ist kein Problem. Und dann setze ich mich so vor den Fernseher. Ich habe ja auch so einen tollen neuen Fernseher gekauft, extra für die nächste Konsolengeneration, ne? Und dann mache ich so ein YouTube-Video mit so Gameplay irgendwie von Demon's Souls Remastered an und dann setze ich mich, also, und dann tue ich so, als würde ich das spielen. Gott, ich muss gleich anfangen zu weinen. Lass uns lieber konstruktiv darüber sprechen, was wir jetzt machen. Denn es ist ja nun mal so, es ist jetzt Fakt, es ist jetzt Tatsache, ich bekomme keine PS5 mehr. Ja, bei dir würde es ja auch so sein und aber auch nicht so das große Problem. Viele andere da draußen, ihr liebe Leute da draußen, werdet sicherlich auch überwiegend in der Situation sein, keine PS5 mehr zu bekommen. Was spielt man jetzt? Was spielst du gegenwärtig, Tascha?
Ich hänge immer noch mit Genshin Impact rum. Es hat schon so ein, muss aber sagen, hat schon ein bisschen eingebüßt der anfänglichen Faszination. Also es gibt eine neue Questreihe und auch gerade ein Event, wo man relativ viel tun kann. Das Event ist allerdings sehr stark repetitiv und ich habe in letzter Zeit auch tendenziell eher Lust, irgendwie zum Sport zu gehen und jetzt weniger auf Genshin Impact. Also ich mache trotzdem jeden Tag so meine Daily Commissions und so ein bisschen hin und her, aber jetzt nicht mehr so mit Feuereifer wie am Anfang. Was hast du gespielt?
Ja, ich wollte nur kurz sagen, noch die Genshin Impact, die haben, glaube ich, auch Verkaufsrekorde eingefahren, ne?
Ja, das ging wirklich richtig gut. Also, es ist auch ein schönes Spiel, nach wie vor. Es ist, glaube ich, normal bei allem, was irgendwie so in diese Online-Rollenspiel-Richtung geht, dass halt irgendwann so ein bisschen auch die Luft raus ist. Aber das ist eher bei Spielern wie mir und Spielerinnen jetzt nicht ganz so das Drama, weil ich mich ja trotzdem freue, wenn ich dann da jeden Tag weiß, ich habe da meine vier Quests und die mache ich dann. Und dann gucke ich einfach mal, wenn ich Lust habe, dann mache ich vielleicht noch ein paar Dungeons. Wenn nicht, dann halt nicht, dann mache ich irgendwas anderes. Also es ist ja dieses Dranbleiben und es immer wieder tun und sich langsam verbessern, was da die Zielgruppe auch anspricht. Also nur weil das jetzt nicht mehr, also ich meine, klar, bei Release und dann, wenn Sachen ganz neu sind, ja, passt ja auch hier zum übergreifenden Thema der Folge, dann ist man ja noch mit einer ganz anderen Begeisterung und einem ganz anderen Enthusiasmus dabei, aber es ist nach wie vor ein nettes Spielchen, mit dem ich mir hier gerne mal meine spärliche Freizeit ausfülle.
Ja, tatsächlich, also ich habe gerade auch nochmal nebenbei gegoogelt, die haben ja innerhalb des ersten Monats 250 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht, also wow, innerhalb des ersten Monats, also
du musst ja überlegen, dass man ja auch nur, wenn man überhaupt eine Kreditkarte besitzt, Geld ausgeben kann. Das heißt, wie viele Spieler einfach überhaupt gar kein Geld dafür ausgeben, aber es trotzdem spielen.
Ja, also es ist tatsächlich massiv. Es ist ein enorm erfolgreicher Titel. Und ich bin auf deine weiteren Eindrücke dazu gespannt. Ich bin nach wie vor bei Okami, muss ich sagen. Ich liebe das ja sehr. Okami. Es ist auch immer am Anfang, wenn man das Spiel startet, dann kommt auch immer so, muss man erst auf die Plus-Taste auf der Nintendo Switch klicken und dann kommt so, Okami. Und dann geht es los.
Ah, ich will mir ja auch schon seit Ewigkeiten so ein Spiel kaufen. Vergesse immer wieder, wie es heißt. Warte ich mal meine Steam-Bibliothek an. Das sitzt schon seit 150 Jahren auf meiner Wunschliste und ab und zu ist es auch mal reduziert und dann denke ich immer drüber nach, ob ich das jetzt kaufen will, aber ich habe es bisher immer noch nicht getan. Das ist auch so ein Animo-Spiel.
Ja, ich unterdessen, während du danach schaust, kann ich erzählen, dass also Okami nach wie vor ganz fantastisch ist. Es gibt tatsächlich, ich habe ein, zwei Sequenzen gehabt, in denen die Motion Controls ein bisschen schwierig waren, also wo es meines Erachtens nach einfach Bugfixes bedarf. Denn du hast ja im Grunde die Situation, dass du als Amaterasu, als Göttin in der Form eines Wolfes durch die Lande streifst und die Welt vom Übel befreist, ja, also alles wieder in den Einklang mit der Natur bringst. Das ist ein wahnsinnig naturverbundenes Spiel, tief angesiedelt auch in der Mythologie. Und du kannst dann eben zu jedem Zeitpunkt mit dem Festhalten der rechten Schultertaste die Zeit pausieren. Dann friert das Spielgeschehen ein und du kannst dann mit dem Pinsel auf dem Screen malen und musst dann eben gewisse Symbole malen, um Dinge zu triggern. Ein Kreis um einen verdorrten Baum malen bringt den Baum zum Erblühen. Ja, eine Linie von einer Flamme auf einen Holzgegenstand sozusagen führt dazu, dass dieser Holzgegenstand dann verbrennt. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt bei, ich glaube, knapp 40 Stunden mittlerweile bei Okami. Das ist ja schon, ich glaube, 2006 oder sowas erschienen, für die Wii ja ursprünglich. Das ist wirklich krass umfangreich und ich bin überrascht davon, wie originell das bleibt, auch in der Länge. Ich bin gerade in der Situation, dass ich mich so eines ist ein böser Wasserdrachen, ja, und dessen muss ich mich entledigen, beziehungsweise diesen Wasserdrachen besänftigen und dafür muss man dann in so ein Unterwasserpalast der Dragonians hinein und dann in das Maul des schlafenden Drachen und dann in seinem Körper muss man dann irgendwie so diesen Dragon Orb finden. Das ist alles, passt, ist, also es ist eigentlich nah an der Spielstruktur eines Legend of Zelda's Ocarina of Time. So diese älteren Zelda-Spiele. Und das ist also wirklich fantastisch.
Aber es ist hoffentlich nicht so langweilig wie viele Zelda-Titel.
Ich fand Ocarina of Time toll. Also.
Ja, nein, Ocarina of Time war wirklich okay.
Aber es ist tatsächlich
ich erinnere langartig. Mich mit Schrecken an so viele, viele Zelda-Titel, die dann irgendwann so repetitiv waren, dass ich sie einfach nicht zu Ende gespielt habe. Musterbeispiel bei mir dafür Wind Waker. Das ging mir nach einer Weile auch einfach nur noch auf den Nerv, weil du immer nur das Gleiche gemacht hast. Und das war dann am Anfang total schön und dann irgendwie so nach ein paar Stunden dachtest du dir so, boah, nee, nicht
schon wieder. Meine Erinnerungen an Wind Waker sind etwas trübe. Ich habe das damals auf dem Gamecube, ja, habe ich das gespielt. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich es toll fand, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das nie durchgespielt. Ich glaube, ich habe nur ich war noch ein Kind, glaube ich, ne, als Wind Waker rauskam. Und da habe ich irgendwie immer nur so die ersten paar Stunden, glaube ich, gespielt.
Ja, weil es dann langweilig wurde.
Ich erinnere mich noch, da war so ein Fisch. Da musste man immer, konnte man ja auf dem Wasser so rumsegeln, ne, und dann konnte man irgendwie auch da irgendwas machen. Und dann ist immer so ein Fisch aus dem Wasser getaucht und der hat immer so Schwäh selber gemacht. Naja, also Okami jedenfalls ist unbedingt empfehlenswert. Ist einer der Klassiker der Computerspielkultur, würde ich sagen. Und wenn man eine Faszination hat für die japanische Kultur und für diese Kalligrafie und diesen Stil, ja, so den japanischen Holzschnitt, Ukiyo-e, Hokusai und sowas, ja, dann ist man bei Okami genau richtig. Ist ein fantastisches Spiel. Ich kann es leider noch nicht auf Japanisch spielen. Ich begebe mich, glaube ich, ich bin langsam so am, so ich bin so in der, beim Erlernen der japanischen Sprache bin ich so in der zweiten Hälfte des Beginner-Daseins. Und dränge so langsam Richtung Intermediate, aber das dauert noch eine Weile und da ist Okami tatsächlich noch zu komplex für.
Mir ist jetzt aber auch, ich habe das Spiel gefunden tatsächlich, dass ich mir seit, also es wurde letztes Jahr released im August, das heißt, das ist jetzt ungefähr ein Jahr alt und seitdem liebäugle ich es an, nämlich Oninaki. Diese Square Enix-Produktion, das ist auch so ein Anime-RPG-Ding. Und es sieht halt einfach so schön aus. Und nur deswegen macht es mich an, weil es so schön ist. Und irgendwann werde ich es mir kaufen, Stefan. Aber ich kaufe es mir nicht vollpreisig für 50 Euro dafür, dass es hinterher vielleicht Mist ist. Vielleicht wird es vor Weihnachten noch mal reduziert, wer weiß.
Und dann genau, vor Weihnachten. Oder jetzt gerade, jetzt ist ja auch, glaube ich, Black Friday Sales fangen ja jetzt dann irgendwie an.
Ja, die waren am Freitag.
Die waren am Freitag. Black
Friday war gestern.
Aber ist es nicht. Aber ist es nicht auch so?
Ja, zieht sich das ja über eine Woche oder über mehrere Tage. Genau. Aber der eigentliche Black Friday war meines Wissens nach gestern.
Genau, mittlerweile ist das ja Black Friday Week. Es ist ja schon. Ich warte eigentlich noch darauf, dass es dann so Black Friday Month wird und dann irgendwann ist das ganze Jahr Black Friday.
Ja, wir haben uns jetzt einen neuen Fernseher gekauft gestern tatsächlich.
Ah ja.
Ja, der war runtergesetzt, glaube ich, von 1200 auf 750.
Ah ja.
Wo wir aber auch schon gesagt haben, der kostet bestimmt nicht OVP 1200. Aber selbst wenn du nur von 1000 auf 700, ist ja schon ein Schnapp. Na, bei Saturn waren wir da fleißig.
Ah ja, aber darf ich fragen, um was für einen Fernseher es sich handelt? Ich bin jetzt ein bisschen neugierig, weil ich habe mir ja gerade selber erst einen neuen Fernseher gekauft.
Mein Partner hat den ja ausgesucht. Er wollte ja unbedingt einen auch für die PS5. Und da ich mich überhaupt nicht auskenne, habe ich gesagt, mach du mal. Das, was du aussuchst, ist okay. Und es ist auf jeden Fall ein Sony-Fernseher. Er ist lächerlich groß. Also sowas braucht niemand.
65 und, Zoll wahrscheinlich dann, ne?
Also ich weiß es nicht. Er hat es mir gesagt, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Es ist auf er hat es mir mit dem Zollstock an der Wand gezeigt und es ist wirklich lächerlich groß. Ja. Und ja, also ist halt, hat halt diese ganzen PS5-Geschichten, also dieses, was du alles gesagt hattest, was das können muss mit Herz und HDMI-Anschluss und so. Also das ist alles vorhanden. Also sollten wir damit ein gutes Ding gemacht haben.
Es ist ein, genau, also 120 Hertz wahrscheinlich und HDMI 2.1. Ist das ein LCD, ein LED, ein OLED? Nee, OLED ist ja, glaube ich, diese spezifische Philips-Geschichte oder sowas, glaube ich.
Das
oder,
kann ich dir nicht sagen. Das
Entschuldigung, QLED ist LG, glaube ich.
Ja, weiß ich nicht.
Okay, gut. Ja, aber dann wünsche ich also viel Vergnügen damit. Ich kann schon sagen, trotz der Tatsache, dass ich gerade ja auch, ich spiele Okami, ein sehr altes Spiel, ja, das aber dennoch aufgrund seines Grafikstils recht gut gealtert ist, auf der Switch, ich weiß gar nicht, das sind glaube ich keine 1080p, ich glaube, das sind irgendwie 720p oder sowas, ja, spiele ich das auf so einem 4K OLED-Fernseher bei mir und dennoch muss ich sagen, das hat durchaus dazu gewonnen. Ich weiß, dass nicht jedes Switch-Spiel dazu gewinnt. Man sieht natürlich auf einem größeren Fernseher, auf einem 4K-Fernseher, sieht man natürlich auch die Unschärfen, die seitens des Inputs produziert werden, viel deutlicher als auf einem kleineren Fernseher. Ja, auf einem Röhrenfernseher ist ja auch der Eindruck ein ganz anderer als auf einem Flatscreen. Und dennoch ist es so, dass tatsächlich auch so ein alter Titel wie Okami hat schon durchaus davon profitiert, von dem neuen Fernseher. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Presseschau-Geschichte. Wir müssen nämlich noch mal auf die Ereignisse der vergangenen Woche blicken, beziehungsweise auf ein bestimmtes Ereignis. Und das machen wir jetzt ganz zum Schluss unserer Sendung noch. Ihr wisst, liebe Leute da draußen, lesen wir jede Woche das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Wir haben jetzt nichts Spezifisches zur neuen Konsolengeneration, denn darüber haben wir ja schon ausgiebig gesprochen. Stattdessen nur ein kleines Update, das ich am Rande mitbringen möchte, weil ich es doch auch für interessant befinde, auch aus der Perspektive der Computerspielkultur. Apple will reduce App Store cut to 15% for most developers starting January 1st, von Nick Stutt auf TheVerge.com veröffentlicht. Wir haben in den letzten Wochen ja recht viel auch über die Ereignisse rund um den Rechtsstreit zwischen Epic Games, Fortnite-Entwickler Epic Games auf der einen Seite und Apple auf der anderen Seite gesprochen. Der Knackpunkt in diesem ganzen Rechtsstreit, in diesem ganzen Konflikt ist ja im Grunde, dass Apple an allen Verkäufen, die über den App Store getätigt werden, inklusive der In-App-Käufe, eine Provision von 30% verlangt oder auch bekommt. Ja? Und jetzt ist es ja so, dass also Epic hatte ja dagegen verstoßen, indem sie eine alternative Zahlungsmöglichkeit in Fortnite implementiert haben, sodass diese Provision quasi Apple entgangen ist. Und jetzt ist es so, dass noch bevor die Hauptverhandlung dieses Rechtsstreites stattfindet im nächsten Jahr, hat Apple jetzt überraschend angekündigt, dass sie den Anteil, ihren Provisionsanteil von 30% auf 15% senken. Nicht, wohlgemerkt, grundsätzlich, sondern als Teil ihres neuen Small Business Programs. So nennen sie das. Es geht also hauptsächlich darum, kleinere Entwickler und kleinere Entwicklerstudios etwas geringer zu belasten. Deshalb ist es so, dass wenn jetzt ein Studio mit allen seinen Apps zusammengerechnet weniger als 1 Million US-Dollar pro Jahr verdient, dann müssen sie nur die Hälfte der Provision zahlen, also 15% anstatt 30%. Apple zufolge soll das auch auf eine große Mehrheit der App-Entwickler und Entwicklerstudios zutreffen, die im App Store vertreten sind. Die Analysten von Sensor Tower gehen sogar davon aus, dass stolze 89% der Entwickler, in Klammern Studios, die im App Store vertreten sind, unter diese 1 Million US-Dollar Umsatz pro Jahr fallen. Aber dabei ist natürlich wichtig zu, es klingt erstmal ja super, ist ja super viel auch, ne? Dass irgendwie der allergrößte Teil der Personen, die im App Store oder auch der juristischen Personen, die im App Store eine App veröffentlichen, die Hälfte der Provision zahlen, liegt bei ungefähr 89%. Aber man muss auch sagen, dass diese 89% nur etwa 5% des Jahresumsatzes des App Stores ausmachen. Das heißt also, das sind unheimlich viele kleine Entwickler mit Apps, die sich relativ wenig verkaufen und die dann natürlich weniger Provision zahlen. Aber eben auch nur insgesamt 5% des eigentlichen Anteils am Jahresumsatz. Das heißt also, meine Überlegung dazu, mein Fazit dazu wäre, dass sich Apple diesen geringfügigen Verlust von den 5% ja, ihres Jahresumsatzes durchaus leisten kann. Dafür können sie sich dann auf die Fahne schreiben. Also das ist auch einfach eine PR-Geschichte. Können sie sich auf die Fahne schreiben, sie fördern kleine Entwickler. Sie kaufen sich sozusagen gute PR. Und sie schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Die erste ist, sie tun sich positiv gegenüber Google hervor, denn die verlangen ja auch 30% für alles, was im Google Play Store über die Ladentheke geht. Und sie können bei der Klage, das ist die zweite Klappe, bei der Klage von Epic Games argumentieren, dass sie dem Wettbewerb oder dem freien Flow des Marktes, der freien Entfaltung des Marktes eben nicht im Wege stehen, indem sie gerade kleinere Unternehmen eben weniger stark belasten. Also sie haben damit auch so ein bisschen diesem ganzen Rechtsstreit schon etwas vorgegriffen.
Interessant.
Interessant. Wir können also auch davon ausgehen, man muss natürlich auch sagen, es bedeutet, dass natürlich auch mehr kleine Entwickler es leichter haben, im App Store ihre Apps zu vertreiben. Ja, und damit also dann einen größeren Anteil an ihrem Umsatz behalten können. Das ist insofern, finde ich das sehr begrüßenswert. Gut, Tascha, hast du noch was? Liegt dir noch was auf der Seele, was du gerne hier in unserer jetzt diesmal etwas anders organisierten oder auch gar nicht organisierten Sendung noch zum Besten geben möchtest? Gibt's noch Fragen oder Ankündigungen?
Nö, ich habe aber schon rausgefunden, was ich im Dezember spiele.
Was denn? Was spielst du im Dezember?
Du erinnerst dich doch dran auf der Gamescom letztes Jahr, dass wir uns in dieser Indie-Arena rumgetrieben haben und da dann uns kleinere Titel angeguckt haben. Und du erinnerst dich doch bestimmt noch an El Hijo, oder?
Ja,
El Hijo. Hm. Das kommt jetzt endlich. Also ich habe das damals auf meine Steam-Wunschliste gepackt, um das zu beobachten, weil ich es so süß fand und ja auch die Menschen an dem Stand unheimlich süß fand. Und da steht jetzt endlich ein Release-Datum dabei, habe ich gerade gesehen, als ich nach Oninaki geguckt habe. Und es kommt am 3. Dezember und das werde ich mal ausprobieren.
Ah ja, das ist tatsächlich auch ein recht spannender Titel gemacht. Schön gemacht. Mhm. Ich glaube, ich habe mir jetzt überlegt, da ich jetzt ja keine PS5 habe, ich glaube, ich werde dann stattdessen dieses Mal über Weihnachten zum einen meine Promotion vorantreiben und werde aber auch, ich glaube, ich mache dann Animal Crossing Christmas Season nämlich dann mit. Die machen ja bestimmt auch irgendwas Tolles und da gibt es jetzt dann das neue Update, da schneit es dann schön und so. Und dann feiere ich Weihnachten, den Dezember verbringe ich dann in Animal Crossing. Da können alle anderen auf der PS5 unterwegs sein und in Cyberpunk und ich sage dann la la la, ich baue einen Schneemann in Animal Crossing.
Und dann kommen unsere Hörerinnen und Hörer und denken sich, oh mein Gott, Cyberpunk wurde released, schnell gucken, was der Pixel-Diskurs dazu sagt. Und dann sitzen hier so ein paar Leute, nö, habe ich nicht.
Ich habe einen Schneemann in Animal Crossing gebaut.
Ich habe Sims gespielt.
Ein Lebkuchenhaus in der Christmas Season, schön. Liebe Leute da draußen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie ihr wisst, ist Pixel-Diskurs ein unabhängiges und vor allem auch kostenfreies Projekt. Und das soll auch so bleiben. Wir behalten keine 30 und auch keine 15-prozentige Provision ein. Wir schalten auch keine Werbung, wir haben keine Paywall, wir produzieren auch keinen exklusiven Bonus-Content, für den man irgendwie bezahlen müsste oder den man vorbestellen müsste. Merkst, es sitzt immer noch tief, ja.
Ja.
Umso mehr sind wir aber auf eure Unterstützung da draußen angewiesen. Wenn ihr auf pixeldiskurs.de geht, dann findet ihr einen Unterstütze-uns-Button, der zu unserer Steady-Kampagne führt. Und da könnt ihr uns für 1 Euro unterstützen, für 5 Euro fördern und für 10 Euro werdet ihr sogar Sponsoren samt einer wohlgemerkt optionalen namentlichen Erwähnung. Wir danken recht herzlich für das Sponsoring dieser Folge Sebastian Stanke und Alan Madden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, ohne Geld auszugeben, dann könnt ihr auch das tun, indem ihr uns ein Abo dalasst, indem ihr uns bei iTunes oder bei Apple Podcasts positiv bewertet und indem ihr uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder wo auch immer ausfindig macht, also nicht uns persönlich, sondern Pixeldiskurs, und diese Folge teilt, euren Freunden zusendet und sagt, hier, hör doch mal rein, ganz unterhaltsam. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Und wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.